Deutschlandfunk, eine Welt.
Die islamistische Hamas hat an diesem Samstag vom Gazastreifen aus Israel massiv aus der Luft, am Boden und von See aus angegriffen. Mehrere israelische Zivilisten wurden als Geiseln genommen und über die Grenze verschleppt. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bereitete seine Landsleute auf schwere Zeiten vor.
Bürger Israels, wir befinden uns im Krieg, nicht in einer militärischen Operation, im Krieg. Heute früh eröffnete die Hamas einen mörderischen Überraschungsangriff gegen den Staat Israel und seine Bürger. Ich habe den Sicherheitsapparat zusammengerufen und angewiesen, die Ortschaften, in die die Terroristen eingedrungen sind, zu sichern. Reservisten sind angewiesen, zurückzuschlagen. Der Feind wird einen Preis zahlen müssen, den er so noch nicht kannte.
Soweit der israelische Regierungschef Netanyahu. Offenbar wurden die israelischen Sicherheitsorgane von der koordinierten Attacke überrascht. Das Militär spricht von fast 2 Dutzend Kriegsherden im Land. Genauso wie vor einem halben Jahrhundert, am 6. Oktober 1973. Ein Tag, der damals auf das jüdische Versöhnungsfest Yom Kippur fiel, haben Syrien und Ägypten Israel angegriffen. Gut 6 Jahre nach ihrer schweren Niederlage im Sechstagekrieg von 1967. In dessen Folge hatte Israel nicht nur den Gazastreifen und die Sinai-Halbinsel von Ägypten erobert, sondern auch das Westjordanland mit Ostjerusalem von Jordanien und die Golanhöhen von Syrien. Diese Gebiete wollten Ägypten und Syrien 1973 zurückerobern. Julio Segador über ein israelisches Trauma, das bis heute wirkt.
Sir Bazar. Sir Bazar. Sir Bazar, Fleischtopf. So lautete das Codewort, mit dem die Reservisten der israelischen Armee am frühen Nachmittag des 6. Oktober, am Versöhnungstag Yom Kippur, unvermittelt zu den Waffen gerufen wurden. Gegen 14 Uhr an diesem höchsten israelischen Feiertag greifen die ägyptische und syrische Armee im Sinai und auf den Golanhöhen an. Die ägyptischen Soldaten überrollen die israelischen Truppen förmlich. Den etwa 500 israelischen Soldaten stehen anfangs 80.000 Ägypter gegenüber. Sie sind chancenlos und fassungslos, so wie Avi Jaffe aus Jerusalem, der am Suezkanal die Stellung hält.
Es war so viel Feuer, so viele haben den Kanal überquert, dass ich einfach nur gelacht habe. Das schien mir absurd. Wir waren so wenig Mann, nur 19 Soldaten. Und Flugzeuge, Panzer, Artillerie und Soldaten greifen uns an. Viel zu viele für uns wenig.
Israel gerät in den ersten 3 Tagen des Yom Kippur-Krieges buchstäblich unter die Räder. Erst nach 4 Tagen und immensen Verlusten auf beiden Seiten wendet sich das Blatt. Israels Ministerpräsidentin Golda Meir schwankt in ihrer Rede an die Nation am 4. Kriegstag zwischen Hoffnung und Verzweiflung.
Vor 4 Tagen habe ich euch mitgeteilt, dass Ägypten und Syrien gemeinsam erneut unseren Staat angegriffen haben. In diesen 4 Tagen hatten wir sehr bittere Stunden. Wir hatten auch ermutigende, gute Stunden. Das ist das Ergebnis der Aktion unserer Söhne.
Dass Israel von seinen Feinden so sehr überrascht werden konnte, lag an einer fatalen Fehleinschätzung der Geheimdienste. Vor allem dem Militärgeheimdienst Amman hätten zahlreiche eindeutige Hinweise vorgelegen, die aber nicht ernst genommen wurden, erklärt der Politologe Uri Bar-Joseph.
Alle Warnungen hinsichtlich des Kriegsbeginns wurden ignoriert. 48 Stunden vor dem ersten Angriff gab es genügend Hinweise und man hätte die politische Führung entsprechend instruieren müssen. Doch diese eindeutige Warnung gab es erst 10 Stunden vor Kriegsbeginn.
Erst als die USA den Verbündeten über eine Luftbrücke mit Waffen versorgten, wendete sich das Blatt zugunsten Israels. Auf Druck der damaligen Supermächte einigten sich die Kriegsparteien nach fast 3 Wochen Krieg auf einen Waffenstillstand. Was blieb, war ein tiefes Trauma in der israelischen Gesellschaft, das bis heute anhält. Die hohe Zahl an Toten in so kurzer Zeit ist ein Grund dafür. Doch es gibt noch einen zweiten, erläutert Experte Uri Bar-Josef.
Der tiefe Graben zwischen dem grenzenlosen Selbstvertrauen auf die eigene Stärke nach dem Sechstagekrieg einerseits und dem Gefühl, wir verlieren den dritten Tempel, also unser Land, das führte zu einem riesigen Schock. Dazwischen lagen nur 24 Stunden. Das hat tiefe Narben auf unseren Seelen hinterlassen.
50 Jahre nach dem Yom Kippur-Krieg sieht sich das Land erneut mit einer schweren Bedrohung konfrontiert, dieses Mal jedoch auch von innen. So warnte Israels Präsident Yitzhak Herzog unlängst davor, dass der Preis der gesellschaftlichen Spannungen infolge der Proteste erneut unerträglich sein könnte. Israel stehe vor einer Prüfung, als habe das Land nichts aus dem Yom Kippur-Krieg gelernt. Derjenige, der von einem Teil der israelischen Gesellschaft dafür verantwortlich gemacht wird, dass das Land gespalten ist, glaubt dagegen, die richtigen Lehren aus dem traumatischen Krieg gezogen zu haben. Premier Benjamin Netanyahu.
Dank der Stärke, die wir seit dem Yom Kippur-Krieg kontinuierlich kultivieren, verteidigen wir unser Land energisch. Dank dieser Stärke schrecken wir unsere Feinde ab. Dank dieser Stärke erreichen wir Frieden mit unseren Nachbarn. Vor 50 Jahren war sich der größte Teil des Nahen Ostens in seinem Hass gegen Israel einig. Und heute wollen viele Länder des Nahen Ostens Frieden mit Israel.
1979, nur 6 Jahre nach dem Ende des Yom Kippur-Krieges, unterzeichneten Israel und Ägypten einen Friedensvertrag, den ersten Israels mit einem arabischen Nachbarn. Seither folgten weitere.
Und wie diese Nachbarn, die mit Israel Frieden schließen wollen, auf den neuen Kriegsalarm im Nahen Osten reagieren, wird in den kommenden Tagen eine der zentralen Fragen sein. Julio Segador über das israelische Trauma Yom Kippur.